Man kennt ja die berühmten Garagenfirmen aus dem Silicon Valley, wo das Heil der Welt herkommt. Und es gibt aber auch Wohnzimmerfirmen in Berlin in den 1930er Jahren, in denen in denen machen wir es etwas spannender. Nochmal. Im Jahr 1938 der erste Computer der Welt in der Metfesselstraße gebaut worden ist, die Z1. Das war der einzige mechanische Rechner bis heute, der in Floating-Point-Arithmetik gearbeitet hat und der einzige mechanische Rechner, der binär gearbeitet hat. Und er war nebenbei auch noch programmierbar. Wurde leider der Öffentlichkeit nie vorgestellt, aber im Prinzip hat er eben funktioniert. Konrad Zuse hat gesagt, Speicher, der mechanisch war, hat gut funktioniert, Rechenwerk war etwas unzuverlässig, aber im Prinzip hat er zeigen können, dass es funktioniert hat. Er hat dann gleich mit einem weiteren Gerät angefangen, die hießen übrigens alle V, V1, V2, V3, V4, Versuchsgerät. Er hat dann, weil er gesehen hat, dass er mit der Mechanik nicht weiterkommt, begonnen, eine zweite Maschine zu bauen, eine Z2, eine Versuchsmaschine auch. Und die konnte er einer Delegation der Luftfahrtforschung, der deutschen Forschung für Luftfahrt vorführen, hat da ein bisschen Geld damit dafür gekriegt, ich meine 1200 Reichsmark war das, und er konnte damit dann seine Z3 aufbauen. Die Z3, die hatte im Mai 1941 eine Delegation von Wissenschaftlern präsentiert, er hat erfolgreich eine Rechnung darauf vorgeführt und damit gilt diese Maschine als in der Wissenschaft, in der Öffentlichkeit als existent. Im Gegensatz zu den Vorgängermaschinen, die genauso wie die Z1, Z2 und Z3 im Zweiten Weltkrieg 1944 zerstört worden sind. Er hat dann gleich angefangen, 1942 eine vierte Maschine zu bauen, die ebenfalls V4 zunächst hieß, hat die fertiggestellt und hat sie im Jahr 1950 als ersten kommerziell eingesetzten und einzigen Computer in ganz Europa an die ETH Zürich vermietet. Die Mietdauer, er hat den Eduard Stiefel, den Chef von dem Rechenbüro der ETH Zürich, mit einer Vorführung so überzeugt, dass der sich darauf eingelassen hat, die gesamte Miete im Voraus zu bezahlen. Also die Mietdauer war angesetzt auf 5 Jahre. Als Mietpreis sollten 30.000 Schweizer Franken gezahlt werden. Versicherungswert der Maschine war 70.000 Schweizer Franken. Und hier, das ist der Mietvertrag. Speise habe ich vorher gesagt, zwischen dem Herrn Stiefel und Konrad Zuse. Und also das ist im Einzelnen nicht so interessant, aber interessant ist eben tatsächlich, dass das Geld im Vorab, also 20.000 Schweizer Franken im Vorab überwiesen worden sind und 10.000 nach Ablieferung der Maschine. Die Geschichte der Z4 ist die folgende, sie war 5 Jahre im erfolgreichen Einsatz. Sie wurde gerühmt für ihre Zuverlässigkeit. Es hat geheißen, da könnte man also abends einen Lochstreifen einlesen und die Maschine würde die Nacht über durchrechnen und am Morgen wäre es fertig und sie würde dabei nicht abstürzen. Kann man da vorne nochmal auf das Bild zurückkommen. Man sieht hier immer noch die Programmsteuerung. Konrad Zuse hatte kein Geld, hatte nicht sehr viel Geld und ist zu einem benachbarten Kino gegangen, hat sich alte Werbefilme geben lassen und hat die gelocht und hat auf diesen Werbefilmen den 8-Bit-Opcode dieser Maschine abgelocht. Was man hier nicht so deutlich sieht, die Maschine war schon mit einem zweiten Lochstreifenleser ausgerüstet. Das heißt, man hätte dann Unterprogramme ausführen können und in dem Vertrag mit der ETH Zürich steht drinne, dass die ETH Zürich berechtigt ist, kann auf seine Kosten Zusatzeinrichtungen einbauen, wobei Herr Zuse also vorsätzlich schon gesagt hat, er ist damit einverstanden. Und ich habe im Internet einen Hinweis darauf gefunden, dass man tatsächlich einen bedingten Sprung in die Maschine eingebaut hat. Also wie gesagt, das war der erste kommerziell hergestellte Computer in Deutschland und es war der einzig funktionierende Computer in ganz Europa. Konrad Zuse hat dann in Hersfeld angefangen, mit einer neuen Maschine zu bauen. Das ist aus einem privaten Fotoalbum 1953 die Ablieferung der Z5. Also da ist hier großes Buhai. Er sagt dann nachher was zum Alkohol am Arbeitsplatz und das ist die Z5. Das ist eine alte Scheune, die sah 1950 so aus und die sieht heute immer noch so aus. Da ist ein kleines Schildchen dran, aber das Teil steht eben immer noch. Und es ist nicht dieses die Z5, sondern die Z5 ist diese Schrankwand im Hintergrund. Das ist nur das Bedienpanel. Konrad Zuse spricht auch davon, dass er seinen Geldgebern davon hätte überzeugen müssen, Schrankwände mit Relais zu bauen. Und das hätten sie nicht akzeptiert. Und er hätte also erstmal diese mechanische Maschine gebaut. Es heißt dann immer, Konrad Zuse habe 1986 mit dem Bau der Z1 begonnen, um der Welt zu beweisen, dass die Maschine tatsächlich existiert haben könnte, dass sie funktioniert haben könnte. Aber es gibt alte Blaupausen aus den 50er Jahren, wo er also gleich nachdem sein Geschäft halbwegs gut ging, angefangen hat, die Maschine zu rekonstruieren. Ich muss noch was zur Z5 sagen, die war für die optische Industrie eingesetzt. Es gab in der DDR ja die OPREMA, die optische Rechenmaschine. Die Industrie hatte da großes Interesse dran und der erste dann in großer Serie gebaute Rechner von Zuse, das war die Z11, da sind über 40 Stück davon gebaut worden und zwar teilweise für Vermessungsämter und teilweise auch für die optische Industrie. Die waren fest programmiert, aber man konnte also die Programme relativ leicht ändern. In Kassel steht im Naturkundemuseum eine Z11 und da sieht man einen Drehschalter am Bedienpult, wo man für eine Gesetzeslage vor einem bestimmten Datum das Programm ändern konnte. Was weiß ich, haben sie die Mehrwertsteuer erhöht oder irgend sowas und dann konnte man so umschalten auf zwei verschiedene Festprogramme. Das ist also die Architektur der Z1 und der Stimmt eigentlich nicht, denn man sieht hier Einstellmagnet und Ablesekontakte und das kann natürlich nicht für die Z1 zutreffen. Aber im Großen und Ganzen hat man hier den Speicher. Der Speicher der Maschine, das waren 64 Worte mit 22 Bit. Ich erkläre nachher noch, wie die sich aufgebaut haben. Dann hat man hier Operandenwerke, hat einen Verteiler und dieses Addierwerk da unten. Die Maschine hat im Prinzip so ähnlich wie ein UPN-Rechner funktioniert. Man hat Operanden aus dem Speicher geholt, in diese beiden Werke, Werke und die wurden dann also berechnet und wenn man die Berechnung fertig hatte, dann hat man die wieder abgespeichert oder man hat sie eben ausgegeben. Ebenfalls eine Rekonstruktion aus dieser Zeit. Das ist der mechanische Aufbau der Z1 1952. Da hat er eben gezeichnet, wie die Maschine ausgesehen hat. Und das ist das, was nebenan steht. Wenn man lange genug hinguckt, sieht man dann also die Ähnlichkeiten. Ja. Der Floorplan der Maschine, ich habe jetzt extra mal, also ich habe ungefähr 2000 solcher Scans vom Deutschen Museum und 300 Scans hier vom Deutschen Technikmuseum mir angeguckt und ich fand, ich nehme die stylischsten daraus und das ist also im Prinzip der Floorplan. Das gibt es natürlich neu und in Reinzeichnung, aber das sieht also nicht so toll aus. Da oben sind diese Speicherwerke. Er hat das modular aufgebaut, also vermutlich hat er halt immer einen Block gebaut und dann hat er den zweimal nachgebaut. Die Mantisse sind 7-Bit gewesen, zweimal 7-Bit und der Exponent war eben einmal 7-Bit. Das hier ist die Speichersteuerung. Der Speicher ist matrixförmig angerichtet. Da gibt es diesen GMD-Bericht 321 von den beiden Leuten, die damals mit SUSE daran beschäftigt waren, die Ursula Saupe und den Dietmar Schweier. Die haben das sehr eindrücklich beschrieben, was in dem Bericht gar nicht drin steht, über das Rechenwerk. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte gewesen. In diesen ganzen Scans, die ich gefunden habe, gibt es keinen einzigen Scan, der eine Explosionszeichnung oder eine Gesamtzeichnung dieses Rechenwerks zeigt. Also entweder gibt es in irgendeinem Keller in Hünfeld in München oder in Berlin oder in irgendeinem Dachboden einen großen Umzugskarton mit Dingen, die man noch nicht kennt. Oder man hat gesagt, endlich sind wir fertig mit dem Kram und jetzt schmeißen wir es weg. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist bloß noch nicht gefunden. Und ich kann mir nicht vorstellen, auf diesen ganzen Plänen, die man da sieht, das sind nur Einzelteile gezeichnet. Also es gibt ganz wenige Dinge, wo man Zusammenhänge erkennen kann. Ich habe jetzt nochmal eins von diesen Registern in groß rausgezeichnet. Da unten diese Block 18, das ist die Eingabe. Die Maschine hatte vierstellige Eingabe. Mit 14 Bit, da kann man so näherungsweise 4-5 Stellen genau rechnen. Sie hat noch einen Trick verwendet, um ein Bit dazu zu faken. Das erkläre ich nachher noch. Der Verteiler, der sorgt eben dafür, dass bei Division und Multiplikation die richtigen Zahlen in das Addierwerk reinkommen. Der hat noch nichts mit der Speichersteuerung zu tun. Und also dann gibt es Schaltpläne, die meiner Meinung nach auch nicht ganz stimmen, denn das hier sind Relais im Prinzip, was aber natürlich auch nicht ganz verwunderlich ist, denn Konrad Zuse wollte ja eigentlich auch die Z1 zunächst mal mit Relais bauen und ich kann mit einem Relais mit Umschaltkontakten natürlich viel eleganter, da habe ich also, kriege ich sehr viel einfacher ein exklusives Oder hin und das ist eine Zeichnung, die da dazu gehört, aber das ist eben offensichtlich auch diese Schaltung, da hat er das räumlich dargestellt, dann versteht man es noch weniger. Das versteht man so, wenn man lang genug drauf guckt. Man muss sich vorstellen, überall wo hier einer von diesen Drähten kreuzt, das ist eine Relaisspule, die den Kontakt entsprechend umschaltet. Und es ist nicht ganz so, wie es hier ist, die beiden Relaisspulen sind parallel geschaltet. Und das war der berühmte Trick bei Konrad Zuse, dass er zuerst die Spulen geschaltet hat mit den Operanden des Eingaberegisters. Das hat er allgemein mit seinen Maschinen so gemacht. Und erst wenn die Relais geschlossen haben, dann hat er hier einen Taktimpuls angelegt. Und mit diesem Taktimpuls ist praktisch die Information, die durch die Relaisspulen in die Kontakte reingeschaltet worden ist, dann ist erst dieser Strom in die nächste Stufe weitergekommen. Er hatte also da drei Takte bei seinem Addierwerk. In Wirklichkeit waren es dann 5 Takte. Und das war der Grund, weswegen die Maschine so zuverlässig gewesen ist. Er hatte keinen Kontaktabbrand. Die Kontakte haben alle spannungslos geschaltet. Und er hatte irgendwo fette Kontakte, die dann also mal Gas gegeben haben. Und dann ist die nächste Lage der Relais hat dann geschaltet. War eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe mal die Z3 noch im Deutschen Museum gesehen. Das ist so wie bei einer Telefonvermittlungsanlage, wenn da unten die Impulsgeber da vor sich hin rödeln. Das ist eine der wenigen Handskizzen, die es über den Aufbau des Addierwerks gibt. Wenn Sie an die Z1 im Museum hingehen und an die rechte Ecke, da ist das niederwertige Mantissenwerk zu sehen. Und das sieht man so aus wie bei uns an der Uni, die Hochhäuser aus den 70er Jahren, NWZ1, NWZ2, die sehen genauso aus. Das sind insgesamt 8 Schichten, die er da gebaut hat, aufeinander getürmt hat, unterschiedlich hoch. Und auch da ist es so, es gibt hier Buchstaben oder Zahlen, und es gibt aber keine Legenden zu diesen Zahlen. Es gibt Teilenummern, die zu irgendeiner Funktionseinheit gehören, aber es gibt nichts, wo beschrieben ist, was jetzt die Ebene 8 oder die Ebene 7 oder sonst was macht, zufällig mal. Das Bild kennt jeder, der Zuses Memoiren gelesen hat. Das ist angeblich die abstrakte Schaltgliedlogik. Das ist im Prinzip nichts weiter als die Umzeichnung von dieser Schaltung. Und er hat eben die Exklusiv-Oder hier aufgelöst in zwei Und-Gatter mit jeweils einem invertierten Eingang. Und was man an diesem Schaltbild eben nicht sieht, das Wired-Or. Da oben sind die Punkte, die haben eine andere Bedeutung wie hier unten, da ist das Wired-Or. Und was man eben auch nicht betrachtet ist, was für eine elektrische Schaltung gar kein Problem ist, Informationen um die Ecke zu bewegen. Das ist in der Elektrotechnik da biege ich den Draht irgendwo hin, aber wenn ich das mechanisch mache, dann sieht das ganz anders aus. Und das hat mich, nachdem ich in Hünfeld im Museum dort das Addierwerk gesehen habe, bin dreimal eine Stunde davor gegangen, habe damit gerechnet und dann habe ich das etwas modifiziert. Und habe das so gemacht. Außerdem habe ich in dem Wilfried de Beauclair dieses Bild nach Zuse gesehen, das angeblich ein Antivalenzgatter ist. Es ist im Prinzip ein Äquivalenzgatter, weil es nur dann schaltet, wenn die beiden Eingänge, die dazu unangenehmerweise auch noch aus unterschiedlichen Richtungen kommen und das Ganze unklar machen, es schaltet immer dann, wenn beide Eingänge den gleichen Zustand haben. Es ist also ein exklusives Noder, ein Nicht-Oder. Jetzt weiß aber jeder, der mal ein Hardware-Praktikum gemacht hat, dass das exklusive Oder ja nun schon der halbe Halbaddierer ist. Und dann habe ich mal selber noch eine Idee gehabt und habe gesagt, dieser Knubbel da oben, das ist so ein Schaltstift, der ist der Ausgang für meinen Übertrag. Man will sich ja nicht selber loben. Das war so ein halbes Jahr Sägearbeit. Das steht da vorne und ich zeige jetzt hier bloß eine kleine Addition. Ich habe also jetzt hier am Übertragseingang 1 eingegeben, hier an den beiden einer Eingänge von A und B ebenfalls die 1 und hier bei A2 die 1. Und das rechnet jetzt folgendermaßen. Das ist der Ruhezustand. Ich habe 3 Takte. Das sind auch die in dem Schaltplan drinnen vorkommen. Ich habe jetzt hier 3 Takte, 1, 2, 3 und wenn ich jetzt also den ersten Takt reinschiebe, dann habe ich hier in der Zwischenzeile Zwischenresultate, die aus dem Halbaddierer rauskommen. Der Halbaddierer entsteht eben dadurch, dass ich diesen oberen Stöpsel am unteren Ausgang des exklusiven Oders nur dann weiterleite, wenn beide Eingänge auf 1 sind. Wenn die Eingänge auf 0 sind, dann wird er nicht weitergeleitet. Im nächsten Schritt, das ist jetzt der berühmte einschrittige Übertrag von Konrad Zuse, Elektrotechniker, die bauen Ripple-Carry-Addierer, die bauen 2 Halbaddierer, die so hintereinander geschaltet sind und sagen, naja, wenn es TTL ist, dann geht es ja eh schneller, als die Lämpchen an sind, dann merkt das keiner. Aber das ist natürlich, wenn ich eine mechanische Rechenmaschine baue, die mit 1 Hertz Frequenz läuft, wenn ich dann also durch 14 Bits den Carry rippeln lassen will, dann ist das schon bescheiden. Ich habe in einem Elektronikbuch über Computerarchitektur aus den 1960er Jahren diese Schaltung als Kilburn-Adder wiedergefunden. Da waren das Transistoren, den Übertrag zwischen Emitter und Kollektor durchgeschaltet haben. Also so in der Art wie ECL-Schaltungen. Das war damals noch interessant. Und jetzt habe ich schon am Ausgang, nachdem ich hier diesen Übertragstakt habe, habe ich schon am Ausgang die 1. Es wird ja hierbei rauskommen 5. Mein Addierwerk hat ja nur 2 Bit, das heißt also, ich kann die 5 nur dadurch darstellen, dass hier an diesem U3 der Übertrag rauskommt. Das Ganze habe ich dann so gebaut, wenn es hier noch Leute gibt, die basteln wollen, dann mögen sie das nachbauen und dann kann man die so aneinander hängen und kann da ein Bit-Slice-Addierwerk machen. Es wäre interessant, ob man auch auf 14 Bit kommt. Nicht? 12 Bit für PDP-8-Fans wäre natürlich auch ganz hübsch. Und jetzt kommt der dritte Takt und dann habe ich hier das Ergebnis, der Übertrag Antrag, das ist D4, dann habe ich bei R2 die 0 und bei R1 habe ich die 1. Das ist also das, was man mechanisch so hinbringt. Geht's weiter. Das ist eine Grundkonstruktion von diesem Addierwerk. Da sieht man, ich habe vorher dieses merkwürdige Hochhaus gezeigt. Das ist jetzt etwas besser gezeichnet. Und diese Teile, die kennt man aus der Z1. Das sind diese vertikalen Stangen, die horizontalen Bleche steuern. Die sitzen nach Konrad Zuse Nomenklatur im Keller unten. Und die treiben also die ganze Maschinerie an. Und die müsste man, glaube ich, ölen. Schreiben auch Saupe und Schweier, dass man diese Teile regelmäßig ölen muss. Müsste man fragen, wann das hier das letzte Mal passiert ist. Also nochmal hier zum Vergleich, dieses Bild, das ist sozusagen eine Reinzeichnung, wo man aber auch nicht mehr allzu viel sieht, das habe ich ja vorher auch schon gezeigt. Jetzt komme ich kurz zum Befehlssatz der Z1. Ich habe mich vertan bei der Folie, ich habe die erste Seite habe ich also nicht dargestellt. Die Maschine hatte 8-Bit-Befehlscode, sie hatte einen Speicherbefehl und einen Lesenbefehl. Der Lesebefehl, das wäre hier 1.0 und eine Schicht und eine Zelle, das kann man sich über einen Magnettrommelrechner vorstellen. Ich habe eine Spur und eine Zelle in der Spur. Das sind die verschiedenen Schichten und Spalten innerhalb des innerhalb des mechanischen Speichers gewesen. Also es gab den Befehl lesen und speichern. Man hat also immer erst die Rechenregister laden müssen und dann hat man eine weitere Operation darauf anwenden können. Wenn also dieses Bit auf 0 war, dann gab es einen Befehl für Hochübersetzen. Wenn man diesen Befehl gegeben hat, blieb die Maschine stehen und man hat, also steht da ja hier im Text drin, dann blieb die Maschine stehen und der Benutzer hat in die Tastatur eine Zahl eingegeben und dann hat er noch das Komma eingestellt und dann hatte die Maschine wieder gestartet und da lief ein Mikroprogramm ab. Die Maschine war, um natürlich ihre Leistungsfähigkeit zu haben, mikroprogrammiert. Und zwar sind das 86 Mikroprogrammworte nach Konrad Zuse. Das sind so interessante Fischgrätenartige, sieht aus wie aus Blech ausgesägte Tannenbäume und je nachdem, auf welcher Seite man einen Ast abgezwackt hat, wurden dann also bestimmte Bedingungen durchgeführt und die Maschine hat bestimmte Dinge getan. Es gab denn das Rückübersetzen, das war genau das Gleiche, da hat die Maschine angehalten und man musste auf den Knopf Rückübersetzen drücken, dann rappelte da das Mikroprogramm los und man konnte das bei der Z1 an Blechklappen ablesen, bei der Z3 waren das Lämpchen, die da geleuchtet haben. Und dann Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und das ist natürlich klar, wenn ich einen 8-Bit-Code habe, dann kann ich keine langen Adressen haben und das ist dann in dem Sinne sozusagen eine Zwei-Wort-Arithmetik, nämlich ich lade erstmal was aus dem Speicher in ein Register und dann mache ich eine Operation drauf, das kann man auch so interpretieren, ich habe eben Zwei-Wort-Befehle. Ich hatte, als ich den Befehlssatz gesehen habe, die Idee, man könnte eine Deal-Combitron, das ist ein übrigens auch der einzig elektronische Tischrechner aus den 60er Jahren, der im Binärcode arbeitet und der könnte ziemlich direkt eine Zuse Z3 emulieren. Die Zuse Z3 und Z4, die waren natürlich Harvard-Architekturen, das waren keine von Neumann-Architekturen. Nach wie vor war der Programmspeicher auf Film abgespeichert. Das sind also diese Operationen und er wollte ja nichts weiter. Es gibt ja so eine Schilderung, wie er auf diese Idee gekommen ist, den Computer zu bauen. Er wollte also Routinerechnungen automatisieren und wollte vor allen Dingen die ganzen mechanischen Rechenmaschinen, die es gegeben hat, die waren damals eher für Kaufleute ausgerüstet. Es hat jemals eine mechanische Rechenmaschine gegeben, die Floating Point Arithmetik beherrscht hat und das hat die meisten wissenschaftlichen Rechenmaschinen, die konnten auch nicht Vorzeichen richtig rechnen und das konnte die Zuse Z 1 ebenfalls schon. Und das ist der Befehl, den ich vielleicht ein bisschen genauer erklären will. Das, was man zunächst als den einfachsten Befehl sich vorstellt, eine Addition, das ist eigentlich der komplizierteste Befehl in so einer Maschine. Also, das ist eine ziemlich gute Erklärung. Es ist aber nicht von Konrad Zuse selber, sondern das ist von einem wohl Herrn Huber, der das 1989 dokumentiert hat. Müsste mal eine Transkription machen, aber wahrscheinlich gibt es die auch schon. Nicht? Und die arithmetischen Befehle, da sagt er, die sind halt so, wie man sie sich wünscht. Ich habe eine kommabehaftete Zahl und die wird gerechnet und kriege ein kommabehaftetes Ergebnis. Wenn Sie mit dem Rechenschieber rechnen, wenn Sie mit dem Analogrechner rechnen, dann müssen Sie erstmal Ihre Zahlenwerte skalieren. Im Rechenschieber müssen die eben auf 40 cm Plastik raufpassen und im Analogrechner, da müssen Sie den Durchmesser des Weltalls, wenn Sie den berechnen wollen, auf plus minus 10 Volt Maschinenspannung skalieren und dann durch den Durchmesser des Heliumatoms, das muss dann ebenfalls auch in Maschinenspannung skaliert werden. Damit konnte man rechnen, ist aber nicht sehr bequem gewesen. Und da hat er gesagt, da will ich was Besseres haben. Hier ein kurzes Programmbeispiel, wo er also sozusagen ein Compiler, also er hat hier eine Rechnung mit Klammer und Multiplikatorenvorrang und da schreibt er eben, dass man sich überlegen muss, in welchen der Speicher die verschiedenen Variablen reinkommen sollen und wie man diesen arithmetischen Ausdruck auflöst. Da muss ich jetzt gestehen, das Blatt 7, das ist irgendwo, aber nicht hier. Deswegen geht es hier gleich einen Schritt weiter. Das ist die, aus dem Buch von dem Raul Rojas, die Rechenmaschinen von Konrad Zuse. Da gehe ich mal davon aus, es bezieht sich eigentlich auf die Z3, da gehe ich aber davon aus, was macht das da? Ups, ja, die wird da irritiert, oder? Ja. Das ist die Darstellung der Floating-Point-Zahlen innerhalb der Maschine. Das sind 2x7-Bit Speicherblöcke für die Mantisse, die hat er B benannt, und 1x7-Bit für den Exponenten. Und um jetzt ein weiteres Bit rauszuschinden, hat er die Zahlen normalisiert. Das Lustige ist nämlich, das sieht man hier dran, normalerweise hat man bei Computern die Bits durchnummeriert von 0 bis x oder von x bis 0. Deckleute wissen von 0 bis x und andere Leute von x bis 0. Und er nummeriert sie negativ durch, denn das sind, er speichert Bruchteile von Binärzahlen. Das ist also ein Halb, ein Viertel und so weiter und so fort. Und er normalisiert die Binärzahlen so, dass immer die oberste Ziffer 1 ist. Ist, muss sein. Und weil die erste Ziffer immer 1 ist, muss er sie nicht abspeichern. Aber wenn die 0 da ist, die kann er nicht darstellen in dieser Notation. Wenn ich fordere, die oberste Ziffer muss 1 sein, dann gibt es keine 0. Und er hat eine Sonderregelung getroffen, wenn die Mantisse, die im Zweierkomplement dargestellt worden ist, minus 64 war, dann ist das eine 0 und er hatte sogar eine Zahl unendlich, da war die Mantisse 63. Das waren zwei Sonderfälle, die er abgefangen hat. Das wäre wahrscheinlich sowieso sinnvoll gewesen, wenn Leute, die in so ein Museum kommen, wo man mechanische Rechenmaschinen vorführt, deren Aufmerksamkeit merkt man dann, wenn sie fragen, was passiert, wenn die Maschine durch 0 dividiert. Wenn die keine Divisionstaste hat oder sonst irgendwas hat, dann muss sie zum Mechaniker hin. Es nützt bei einer mechanischen Rechenmaschine nichts, den Stecker rauszuziehen und zu glauben, dann ist die Division beendet. Man steckt den Stecker wieder rein und dann dividiert sie weiter. Und das muss der abfangen. Eine Division durch Null ist ja nicht zu vermeiden. Und da wäre wahrscheinlich sein Mikroprogramm in Schwierigkeiten gekommen. Eine andere Besonderheit ist, dass er das Vorzeichen der Mantisse nicht an der Mantisse selber gespeichert hat, sondern er hat das ganz am Eingang gespeichert. Das liegt einfach mit dem mechanischen Addierwerk zusammen. Das wird man nämlich jetzt gleich sehen, wenn ich die wenn ich zeige, wie die Addition abläuft. Also ich habe da hinten so bei mir am Tisch so eine Kurbelrechenmaschine aus den 1930er Jahren, da zähle ich Zahl ein und dann macht es einmal Rappel und dann ist das passiert und man denkt, die Additionen müssten eigentlich sehr einfach sein, ist es aber nicht. Er braucht das Vorzeichen-Bit für seine vorzeichenbehaftete Addition in der Nähe des Steuerwerks und das sitzt nach dem Floorplan der Maschine links an der Maschine. Nochmal kurz, also hier das Leitwerk, das braucht die Information, ist die Mantisse positiv, ist die Mantisse negativ und die kriegt sie aus dem Grunde, weil hier im Exponentenwerk die Information in der Nähe sitzt. Das ist bei einer elektrischen Maschine gar kein Problem, da ist das Bit, da will ich es hinhaben, eine Strippe gelötet und dann geht das darüber. Aber wenn ich rechts ein Bit habe, das nach links soll, dann ist das ein ziemlicher Aufwand. Danke. Das sind Diagramme von Mikroprogrammen, die er auf dieser Maschine realisiert hat. Das sind so Abläufe und das sind verschiedene Phasen, die er hat. Und was man dann sieht, irgendwo gibt es dann immer KR, das sind Kriterien. Das sind dann bedingte Befehle in diesem Mikroprogramm. Da gibt es dann auch textuelle Beschreibungen dazu. Die sehen dann so aus. Das ist die Addition der Z1. Ich habe jetzt immer, weil man das ja nicht so im Kopf hat, das Blockschaltbild daneben geschaltet. Und dann heißt es, es gibt eine befohlene Operation. Das heißt, ich will addieren. Wenn, und jetzt sagt er aber, wenn einer der Operanden positiv ist und der andere negativ ist, dann muss die Maschine subtrahieren. Wenn beide, also das ist die ausgeführte Operation und die befohlene Operation. Wenn ich sage 3 plus minus 2 in heutiger Diktion, dann muss die Rechenmaschine ja subtrahieren. Wenn ich 2 negative Zahlen addiere, dann muss sie auch addieren. Und wenn ich unterschiedliche Vorzeichen habe, dann muss sie eben subtrahieren. Zusätzlich, dadurch, dass die Maschine einen Floating-Point-Arithmetik hat, muss die Mantisse, die ja im Normalfall normalisiert ist, ausgerichtet werden. Das heißt, er muss die Mantisse der Zahl mit dem kleineren Exponenten, er muss erstmal die Exponenten subtrahieren, muss dann feststellen, welcher Exponent ist kleiner und dann muss er die Zahl mit dem kleineren Exponenten nach rechts schieben. Ich habe das Schieberegister in dieser Technik, in dieser Maschine noch nicht gefunden, es muss aber ein Schieberegister geben. Auch das ist in einer Relaismaschine natürlich deutlich einfacher zu ersehen. Und jetzt wird gezeigt, was da alles abläuft, bis der an die eigentliche Addition kommt. Mein bescheidenes Kunstwerk, das macht einfach nur Addition, aber da gibt es einen riesen Vorlauf an Abwägungen. Und dann zum Schluss muss er dann auch noch feststellen, also hier, das ist die Sache mit dem Exponenten. Das sind seine Kriterien, KR, das sind bedingte Mikroprogrammsprünge, die da immer drin sind. Und dann muss er zum Schluss noch wieder ausrichten und dann kann es aber auch der Fall sein, dass der Subtrahent größer ist als der Minuend und dann muss er die Subtraktion rückgängig machen und muss in der anderen Richtung subtrahieren. Da ist also ein Haufen Gehirnschmalz drin. Multiplikation ist deutlich einfacher. Es ist noch eines zu erwähnen, das hier ist ein ganz interessanter Punkt, diese Geschichte, weil das beschleunigt die Division. Er muss ja, wenn er in seinem Addierwerk subtrahiert bei der Division, dann kann es ja sein, die Subtraktion geht nicht auf. Und dann würde ein heutiger Rechner würde die letzte Subtraktion rückgängig machen. Aber da er einen zusätzlichen Takt braucht, um die Summe in das nächste Register zu übertragen, kann er, wenn die Subtraktion negativ ist bei der Division, hier einen Bypass legen und er speichert nicht die negative Summe ab, sondern er speichert die nicht durchgeführte Subtraktion ab. Das funktioniert auch bei der Quadratwurzel. Ich habe in einem Buch gelesen, also Konrad Zuse hätte einen Algorithmus vorgestellt, der bei jedem Zyklus eine Stelle einer binären Quadratwurzel produziert hat. Es ist nicht weiter wild, das ist der Töpplersche Algorithmus, der natürlich auf dezimalen Rechenmaschinen funktioniert. Wenn man den ins Binäre übersetzt, dann ist das genau dieser Algorithmus. Ja, das sind die anderen Dinge, wäre noch dieses Übersetzen, also wo er Polynome natürlich berechnen muss. Er muss also die einzelnen Ziffern mit 10 multiplizieren, muss die dann aufaddieren. Das heißt, er muss den Inhalt der Mantisse mit 10 multiplizieren, muss dann die nächste Ziffer aufaddieren. Das geht natürlich auch über ein Mikroprogramm. Und da sieht man also diese ganzen Mikroprogrammkriterien, in die man sich also vertiefen kann und vertiefen muss. Also das gibt also seitenlang diese Impulsdiagramme handgezeichnet, was da in der Maschine passiert. So, jetzt hoffe ich, dass der Ton funktioniert. Haben wir das vorher ausprobiert? Ich drücke jetzt mal hier auf diesen Knopf.
Hatten Sie die Idee, eine Rechenmaschine zu erfinden oder wie kamen Sie dazu?
Es ist nicht so, dass eine solche Erfindung wie das Computer plötzlich entsteht. Also ich hatte ja damals auch keine Ahnung von den sehr frühen Arbeiten von Babbage, der wirklich damit angefangen hatte, oder was drüben gleich etwas später in den USA geschah. Ich habe auch nicht sofort den Computer als solchen erfunden, sondern ich ärgerte mich zunächst über die langwierigen Rechnungen und dass es mit den auf dem Markt befindlichen Geräten nicht möglich war, so etwas automatisch zu machen. Da habe ich erstmal angefangen, vernünftige Tabellen zu entwickeln, die Organisation der Rechnung. Das geht alles schrittweise. Und dann kam ich schließlich auf die Idee, man müsste das auch automatisieren können, mit Rechenmaschinen machen können. Aber bis man dazu dem Computer, wie wir ihn heute mit der Programmsteuerung kennen, das geht dann auch wieder schrittweise. Es ist nicht so, dass eine solche Erfindung schlagartig entsteht. Und wir sind ja heute noch mittendrin in der Entwicklung. Da kommt ein Schritt zum anderen. Und das waren damals die Entwicklungen, die ich sagte mir, ich muss jetzt ein anderes Zahlensystem nehmen, ich muss mich dem Ingenieur anpassen, das ist die sogenannte Gleitkommarechnung. Ich muss eine Programmsteuerung haben, ich muss also einen großen Speicher haben. All das kommt erst Schritt für Schritt. Und bis ich schließlich die Idee hatte für eine wirkliche, was man heute programmgesteuerte Rechenmaschine nennt. Dann habe ich darüber hinaus wieder weitere Ideen, aber ich musste mich zusammenreißen, müsste sagen, das erste Gerät, was ich baue, oder die ersten Geräte, die sollen wirklich nur das und das und das machen. Dass dann da die Fantasie nicht durchbrennt. Nicht?
So, und jetzt habe ich vorher gesagt, dass der Alkoholkonsum bei der Arbeit.
Und die Z1, Ihr erster großer Rechner, wurde ja auch nie wirklich eingesetzt, soweit ich das weiß.
Nein, es ist oft, wenn herrscht die Vorstellung, es wird jetzt eine Erfindung gemacht. Da muss natürlich gearbeitet werden, jetzt ist sie fertig, so, jetzt knallen die Sektkorken und
das wird gefeiert, so ist es ganz
gar nicht. Sondern auch so ein Gerät wird schrittweise fertig. Und die Z1 hat, Speicherwerk hat sehr gut gearbeitet, aber sie hat nie so gut funktioniert, dass ich damit geschlossene Rechnungen durchführen konnte. Sowohl ich konnte die Arithmetik im Gleit kommen und so weiter, das klappte schon so weit. Aber es wurde dann klar, das ist nicht der richtige Weg. Ich muss doch zur Relaistechnik übergehen. Ich muss doch eine ganze Wand voll Relais machen, um das Ziel zu erreichen. Aber diese Erkenntnis kommt manchmal erst unter Schmerzen. Das ist in allen.
So, ich habe jetzt noch eine Minute. Und die klassisch Gebildeten, die kennen ja den Marcus Porcius Cato, den römischen Staatsmann, der immer jede seiner Reden begonnen hat, Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, also im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss, und ich hänge da jetzt also mein Abschlusswort dran, man sollte sich an die Arbeit begeben. Ich danke. eine Minute noch nachfragen.
Was ist denn am 22. Juni 20?
Der 110. Geburtstag von Konrad Zuse.
Ah, alles klar. Ja, das ist in der Tat.
Ja. Das wäre doch ein würdiger Termin.
Was? Daraus schließe ich jetzt, dass sie gerade nicht funktioniert.
Sie funktioniert nicht und sie ist zerlegt in zwei Hälften in einem Film von Xenius aus dem Jahr 2010. Zum 22. Juni 2010 sieht man, dass damals schon Rechenwerk und Speicherwerk auseinandergeschoben waren. Die Leute vom Fernsehen durften da mal dran kurbeln, aber man sieht in der Aufnahme, dass die schon in zwei Hälften zerteilt war. Und man müsste, wenn man mich fragt, aber mich fragt ja keiner, hingehen und die Maschine in ihre Komponenten zerlegen und müsste diese Taktstangen, auf die ich vorher hingewiesen habe, jeder weiß, alter Rechner, alter Ventilator steckt, bitte mit Benzin auswaschen und neu ölen, dann tut er üblicherweise. Und ich glaube, dass das eine der Schwachstellen in der Maschine ist. Da steht auch in dem GMD-Bericht zu dem Speicher drin, man solle bitte ölen.
Ich hatte an verschiedenen Stellen gelesen, dass einer der Gründe, warum der Zuse-Nachbau defekt sei, ist, dass es bestimmte illegale Befehlssequenzen gibt, die bei Ausführung zur Verklemmung der Maschine führen und dass irgendjemand eine solche Sequenz mal ausgeführt hat. Und entsprechend bei der Z3 in elektromechanischer Ausführung führen solche Befehlssequenzen dann zum Kurzschluss der Maschine. Ist das nur ein Gerücht oder wissen Sie irgendwas davon?
Also ich weiß, es gibt einen Befehl, den er verboten hat. Man darf nicht zweimal abspeichern. Da muss man einen Leerbefehl dazwischen tun, aus technischen Gründen. Ich meine, die Maschine hat ein DCA, also PDP-8-Programmierer kennen ihn ja, Deposit and Clear Akkumulator. Und da war es natürlich auch sinnlos, zweimal diesen Befehl zu geben. Aber das habe ich auch gehört, dass es bestimmte Dinge gab, die man nicht tun durfte, aber die Frage ist, ob es wirklich defekt war. Und ein Defekt, der bei einer mechanischen Maschine zum Verklemmen führt, wird wahrscheinlich bei einer Relaismaschine nicht zu einem Kurzschluss führen. Wenn ich da eine Sicherung einbaue, dann ist die halt draußen und dann hat sie es gehabt. Nicht? Und die Relais, die werden dann in ihre Grundstellung zurückgehen.
Danke sehr.
So, dann haben wir das Abendessen verdient. Dankeschön.